wichtig wäre mir, dass man sieht, dass ich trotzdem eine Mutter bin und eine liebende Mutter bin und meine drei Kinder von Herzen liebe, trotzdem sie nicht bei mir sind.
Ja, herzlich willkommen bei unserem Podcast Perspektive Pflegekinderhilfe, dem Podcast, der von den Landesjugendämtern in Nordrhein-Westfalen beauftragt wurde und von dem Ministerium in NRW finanziert wird. Wir vom Perspektive-Institut und ich, Dirk Schäfer, sind Ihre Gastgeber und wir freuen uns sehr, dass wir heute einen ganz spannenden Gast hier bei uns haben, nämlich Sabrina aus Bremen. Herzlich willkommen bei uns hier in Bonn. Schön, dass du gekommen bist.
Moin, Dirk.
Ja, wir haben die wirklich außergewöhnlich schöne Situation jetzt, dass du als leibliche Mutter von drei Kindern den Weg zu uns gefunden hast und mal aus deiner Sicht beschreiben wirst, wie ist es denn eigentlich, wenn die eigenen Kinder in einer Pflegefamilie groß werden oder in unterschiedlichen Pflegefamilien groß werden. Und ich möchte mich direkt zu Beginn bei dir ganz herzlich bedanken dafür, dass du gekommen bist und Einblick gewährst in diese Sichtweise, weil, da sind wir beide uns, glaube ich, einig, die Sichtweise viel zu selten in Blick genommen wird und man in der Öffentlichkeit davon sehr wenig mitkriegt.
Mhm, das stimmt.
Mhm. Okay. Ich würde gerne so mit dir starten, dass ich dich bitten würde, uns einmal abzuholen. Wer bist du eigentlich? Wie würdest du dich selbst beschreiben? Wir wissen, du kommst aus Bremen und du hast drei Kinder, da endet es aber jetzt auch schon. Mhm. Was findest du sonst noch wichtig über dich zu wissen?
Also ich, wie gesagt, ich bin Mama von drei ganz gesunden und kräftigen und tollen Jungs in verschiedenstem Alter, 13, 5 und fast 4. Leide unter einer Suchterkrankung und durch die Suchterkrankung sind meine Kinder in Pflegefamilien gekommen.
Mhm. Okay. Und gibt es sonst irgendwas, wo du sagen würdest, das fände ich ganz gut, wenn die Zuhörer, Zuhörerinnen das von mir wissen, was ich so für eine Type bin? Also ich finde, so ein bisschen trägst du ja richtig auf der Zunge auch deinen nordischen Einschlag, den ja, du unverkennlich hast.
Also ich möchte ganz gerne, dass andere Menschen sehen, dass die Suchterkrankung halt wirklich in der Erkrankung ist und dass, wenn man darauf eingeht, dass es auch gut ist, wenn Kinder in Pflegefamilien kommen, aber dass die leiblichen Eltern auch mit einbezogen werden. Das finde ich ganz wichtig.
Mhm. Und dann nehmen wir uns heute auch ausführlich Zeit, drüber nachzudenken, miteinander zu diskutieren und eine Idee davon zu kriegen, wie könnte das eigentlich gehen? Jetzt mal ganz unabhängig von Pflegekinderhilfe, von Pflegefamilien und so, gibt es irgendwas, was dir im Leben wichtig ist, was du gerne gleich zu Beginn sichtbar machen willst? Irgendwelche Werte, wo du sagst, boah, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen?
Wichtig wäre mir, dass man sieht, dass ich trotzdem eine Mutter bin und eine liebende Mutter bin und meine drei Kinder von Herzen liebe, trotzdem sie nicht bei mir sind.
Ja, ja, verstehe. Und gibt es gerade irgendwas, was dich persönlich ganz stark beschäftigt? Also irgendwas, wo du ganz regelmäßig dran arbeitest oder wo du dir viele Gedanken drüber machst, wo du viel drüber grübelst?
Allgemein würde ich das, ich weiß, dass das schwer umzusetzen ist, ich würde es gut finden, wenn Geschwisterkinder ein bisschen, also wenn versucht werden würde, die Geschwisterkinder zusammen unterzubringen, weil das ist bei meinen Kindern nicht so und das empfinde ich als sehr schwierig. Ich finde einfach, Geschwisterkinder sollten, wenn es irgendwie möglich ist, zusammen untergebracht werden.
Okay. Ja. Okay, Sabrina, ich würde gerne jetzt, nachdem wir dich so ein bisschen kennengelernt haben, also noch nicht wahnsinnig viel, was wir jetzt über dich wissen, aber ich würde dich bitten, dass du uns biografisch ein bisschen mitnimmst und uns mal so ein bisschen schilderst, wie ist dein Leben eigentlich verlaufen und Vielleicht auch so ein bisschen der Blick darauf, wie sah dein Leben eigentlich aus, bevor du Mutter geworden bist?
Also im Prinzip lief alles super strukturiert und auch geradlinig. Also ich habe meine Schule beendet, ich habe eine ganz normale Ausbildung gemacht, ich habe danach gearbeitet, bin dann mit dem Vater meines ältesten Kindes zusammengekommen und da ging es dann ein bisschen schief und ich habe aber immer mein normales Leben in Anführungsstrichen ganz gut geregelt gekriegt. Ich bin immer arbeiten gegangen, ich habe meinen Haushalt geregelt, aber das ist genau der Punkt. Man kriegt eigentlich alles immer ganz gut auf die Reihe, aber wenn man mal ein bisschen hinter die Kulissen schaut, läuft es halt nicht so gut.
Okay. Und jetzt hast du gesagt, ich bin arbeiten gegangen, ich habe vorher die Ausbildung gemacht oder so. Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
Ich bin großen Außenhandelskauffrau.
Ist das ein Beruf, in dem du im Moment auch arbeitest eigentlich?
Naja, ich bin immer noch im Büro, aber die großen Außenhandelskauffrau mache ich nicht mehr. Nee.
Okay. Ist klar. Was natürlich sehr naheliegend ist als Frage, ist jetzt so dieser Punkt, was ist eigentlich passiert, dass die Kinder nicht mehr bei dir leben konnten? Oder das war ja dann erstmal ein Kind, ne?
So. Erstmal war es ein Kind, ja.
Wie würdest du die Situation beschreiben? Wie hat sich das entwickelt?
Die Suchterkrankung hat sich entwickelt durch die Beziehung mit dem Vater meines ältesten Sohnes. Und ich bin da eigentlich nicht so von weggekommen, von dieser Suchtgeschichte. Und als wir uns getrennt haben, kam das Jugendamt mit ins Spiel. Und dann haben sie meinen Ältesten, da waren die anderen beiden noch gar nicht geboren, haben sie meinen Ältesten in Obhut genommen.
Okay, in Obhutnahme ist ja der massivste Eingriff,
ja,
den der Staat überhaupt vornehmen kann.
Genau, ne? Richtig.
Das heißt, dein Sohn war zu dem Zeitpunkt, wenn ich es richtig erinnere, 6 Jahre alt.
Genau.
Und es gab sozusagen den Eindruck von außen oder auch die Überzeugung, das Wissen von außen, das geht hier nicht mehr gut, der muss da raus.
Genau,
deshalb sind die gekommen.
Richtig. Genau.
Und magst du mal erzählen, wie diese Situation dieser Herausnahme dann gewesen ist? Weil
ganz sehr gerne. Also es ist so, dass ich mich von dem Vater meines ältesten Sohnes getrennt habe. Der hat eine richtige Wegweisung bekommen. Das heißt also, er durfte sich uns nicht mehr nähern. Und in dem gleichen Atemzug hat er von der Suchtproblematik berichtet, die er selber auch hatte. Und dann war das war tatsächlich wirklich schlimm. Die haben 2 Tage vor Weihnachten meinen Großen direkt aus der Schule in Obhut genommen. Also ich habe ihn morgens noch hingebracht und dann sind die vormittags hin und haben ihn aus der Schule rausgeholt und in diese Übergangspflegefamilie gebracht.
Das stelle ich mir nach einer ganz dramatischen, furchtbaren Situation vor, wenn man sozusagen damit rechnet, heute Nachmittag sind wir wieder zusammen, treffen wir uns wieder, Schule ist vorbei.
Genau.
Und dann ist irgendwie ich stelle es mir so vor, die Welt ist plötzlich nicht mehr die gleiche.
Also, das stimmt. Also die Welt hat eigentlich ein bisschen stillgestanden. Ich wollte ihm unbedingt, er hat er nennt das heute auch noch, seinen Kumpel, also so ein kleines Kuscheltier, was es damals von der Drogerie gab. Und ich wollte ihm unbedingt, dass er wenigstens ein Kuscheltier hat. Und selbst das haben die nicht genehmigt. Und dann habe ich ihn tatsächlich auch 4 Wochen nicht gesehen, gar nicht. Das ist auch eigentlich so üblich, wenn die in diese Übergangspflege kommen, in diese Obhutnahme, dass erstmal die Eltern raus sind. Ich durfte dann aber mit super Ausnahme der Jugendamtsmitarbeiterin sein Kuscheltier bringen. Aber das war schon schlimm. War auch schlimm für ihn. Ja.
Du sagst gerade, das ist so üblich, ne? Ich will nur gerade kurz dazu sagen, die Praxis ist sehr unterschiedlich, ne? Es gibt Bereiche, da ist es total üblich und selbstverständlich und es gibt Bereiche, da ist es überhaupt nicht selbstverständlich, dass man sich so lange nicht sieht. Und also meine fachliche Position dazu ist auch wirklich, es tut selten den Kindern gut, wenn es so einen harten Abbruch gibt, sondern eigentlich wäre es gut, man würde diese Übergänge deutlich sanfter gestalten.
Genau.
weil das natürlich für alle Beteiligten erstmal ja eine unfassbare Situation ist. Die, damit will ich nicht sagen, dass es nicht notwendig gewesen wäre. Das kann ja trotzdem notwendig sein, aber die Art und Weise, wie es dann abläuft, die ist natürlich schon heftig auch.
Genau.
Okay. Und dann habt ihr euch nach 4 Wochen, nee, ihr habt euch davor dann schon wieder gesehen, weil du das Kuscheltier bringen
Nein,
konntest?
Nein, das hat die Jugendamtsmitarbeiterin gemacht. Wir haben uns tatsächlich wirklich erst nach 4 Wochen wieder gesehen. Das nennt sich bei uns Familiencafé. Das ist von, ich weiß gar nicht, vom SOS Kinderdorf, glaube ich, dass man sich denn da sieht, also sozusagen unter Beobachtung. Und das lief dann eine ganze Zeit alle 4 Wochen, bis er dann in die Langzeitpflege gegangen ist. Mhm. Und dann lief es auch noch eine ganze Zeit alle 4 Wochen, bis wir dann irgendwann, jetzt mittlerweile sehen wir uns jede Woche. Mhm. Er ist mittlerweile jedes Wochenende bei mir, aber nur der Große, die Kleinen.
Okay. Okay. Bleiben wir gerade mal noch bei dem Großen, also sozusagen zum ersten Mal in Kontakt mit diesem ganzen System. Hattest du vorher schon in irgendeiner Form Kontakt mit Jugendamt und vielleicht Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung?
Tatsächlich überhaupt gar nicht. Das kam erst durch diese Trennung von dem Papa, von dem Großen. Mhm. Genau. Mhm.
Weil damit sozusagen die Suchterkrankung von euch beiden offengelegt worden ist,
genau.
Und damit war für die, also sozusagen von Jugendamtsseite war klar, unter den Bedingungen können wir kein Kind da lassen,
genau,
weil ihr seid nicht in der Lage, das Kind so zu umsorgen und euch genau, so um die zu kümmern, um Richtig. Den Jungen zu kümmern, wie es notwendig wäre.
Mhm.
Okay. Wie geht's dann weiter? Also ich meine, ich erstmal situativ, haben wir gerade schon gesagt, stelle ich mir das sehr dramatisch vor, hast du gerade bestätigt.
Ja.
Ist übrigens was fast alle Eltern, mit denen ich schon Interviews geführt habe, Kontakt hatte, immer wieder sagen, so, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, was dir im Leben passieren kann, als
genau,
dieser Moment.
Ja.
So. Aber dann geht's ja irgendwie weiter. Also egal, was man macht, wenn man abtaucht, wenn man wütend ist, wenn man Kontakt sucht, was auch immer man macht. Mhm. Irgendwann kommt doch sicherlich der Moment, wo man sagt, okay, und jetzt fangen wir mal an zu sortieren. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Wer war dann da für dich?
Tatsächlich war dann der Vater meiner beiden Kleinkinder für mich da und meine eigene Familie. Und auch die Mitarbeiterin vom Jugendamt war tatsächlich für mich da. Die hat dann gesagt, was ich so alles machen müsste, um mein Kind wieder bei mir zu haben. Aber zu dem Zeitpunkt war ich persönlich noch gar nicht so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche eine Therapie, ich muss über mein eigenes Verhalten nachdenken. Und dann läuft es ja irgendwann darauf hinaus, dass das Kind entweder zu einem nach Hause zurückkommt, wenn man, ich sag mal in Anführungsstrichen, geheilt ist, was man ja nie ist als suchterkrankter Mensch, oder halt in eine Langzeitpflegestelle kommt. Und dann ist ja dieser Übergang, ist ja auch nochmal so, dass die Kinder ankommen müssen, dass man sagt, die ersten 4 Wochen in einer Langzeitpflegestelle müssen die Kinder ankommen und dann sollen die Eltern die nicht sehen, was ich persönlich nicht so ganz so gut finde, weil ich habe einfach bei meinem eigenen Kind gemerkt, der war 6 Jahre bei mir und der brauchte den Kontakt. Und dann haben wir uns alle 4 Wochen gesehen, auch einen ganzen Tag, und haben irgendwelche Dinge zusammen unternommen, sind in solche großen Indoor-Spielplätze gegangen oder in irgendeinen Zoo oder so. Und dann hat sich das langsam so entwickelt, dass ich ein freundschaftliches Verhältnis auch zu der Erziehungsstelle Pflegeeltern bekommen habe.
Okay. Ja. Das scheint mir, also nach allem, was ich weiß, ein ganz entscheidender Punkt zu sein, zu sagen, die, wo mein Kind jetzt lebt, die mag ich eigentlich.
Genau.
Das ist ein Riesenunterschied, ob man mit denen gut kann oder ob man sagt, boah, die mag ich gar nicht treffen.
Absolut.
Also das ist vielleicht schon ein, sagen wir mal, Erfolgsfaktor, warum das auch für dich gut annehmbar irgendwann war, wenn du sagst, ich konnte mit denen ganz gut.
So ja.
Hast du eine Idee, woran das liegen kann, warum du mit denen kannst? Ist das einfach so, man trifft aufeinander und entweder passt oder es passt nicht? Oder hat sich da was entwickelt?
Ich glaube, das kam davon, dass die Pflegemutter von meinem Großen von Anfang an mich in alle möglichen Dinge einbezogen hat. Mhm. Also sie hat mich mit einbezogen in die Schulauswahl und hat mir auch erzählt, wenn er Probleme in der Schule hatte oder wenn er anderweitig Probleme hatte. Und ich glaube, daran liegt das viel. Einfach an der Kommunikation zwischen den Pflegeeltern, Erziehungsstellen und den leiblichen Eltern.
Ich bin da auch total von überzeugt von dem, was du sagst. Es macht einen Riesenunterschied, ob man als Mutter oder Vater abgehängt ist, keine Rolle mehr spielen darf. Sozusagen immer so nach dem Motto, ja gut, das müssen wir jetzt auch noch irgendwie machen, aber wollen es eigentlich gar nicht. Mhm. Oder ob man von Anfang an sagt, nee, das ist die Mutter, das bleibt auch die Mutter. Mhm. Und deshalb setzen wir uns mit ihr auseinander und müssen uns mit ihr auch verständigen und müssen eine Idee davon kriegen, was will sie eigentlich?
Genau, ne? Richtig.
Und das ist ja im Grunde genommen auch nichts Besonderes erstmal, wenn man über die Idee einer Hilfe zur Erziehung nachdenkt.
Absolut.
Ne? Das ist ja erstmal das, was eine Hilfe zur Erziehung leisten soll. Sie soll auch für die Mütter und Väter eine Hilfe sein. Mhm. Und die Besonderheit in der Pflegekinderhilfe ist, dass die Eltern häufig gar nicht so sehr im Fokus stehen, sondern in der Vergangenheit zumindest häufig die Hilfe ausschließlich in Richtung der Kinder ging, was ja bleiben soll. Aber was man zusätzlich eben bräuchte, ist das, was du jetzt beschrieben hast, was du hattest, nämlich einen intensiven Kontakt, wo du auch merktest, na, da geht es auch schon um mich und nicht, ich werde da nicht abgehängt.
Und vor allen Dingen, ich werde nicht abgestempelt. Das ist ganz wichtig, weil das höre ich auch ganz viel von anderen betroffenen leiblichen Eltern, dass man halt so abgestempelt wird. Mhm. Die ist jetzt suchterkrankt oder die hat irgendwelche anderen Probleme und dann wird man in so eine Schublade gesteckt und da bleibt man auch drin. Mhm. Das ist schwierig. Mhm.
Du hast eben noch gesagt, wer für dich da war, war auch deine Familie und auch der Vater deiner jüngeren Kinder. Mhm. Das finde ich auch insofern interessant, weil wir das auch an anderer Stelle schon so erlebt haben, dass die Mütter und Väter, wo die Kinder nicht bei ihnen bleiben konnten, dass die auch innerhalb ihres eigenen Umfeldes, Familie, Freunde, unglaublich abgewertet worden sind, weil sie das nicht gepackt haben, weil sie aus irgendwelchen Gründen es nicht mit ihrem Kind geschafft haben.
Genau.
Das war bei dir aber nicht so.
Das war auch schon so, weil einfach das Verständnis für diese Abhängigkeitserkrankung noch nicht so da ist, wie sie es da sein sollte, sagen wir es mal so. Aber mit viel Gesprächen und ich war ja auch zweimal in Therapie, ist das sehr viel besser geworden. Also das Verständnis und auch das Verstehen der Suchterkrankung an sich hat sich ganz gut entwickelt bei meiner Familie. Aber ich weiß, dadurch, dass ich auch ein bisschen Kontakt habe zu anderen Frauen und Männern, die eine Suchterkrankung haben, dass das leider noch nicht so verbreitet ist, dass sich die anderen also damit auch beschäftigen. Mhm. Genau.
Ist es dann, weil so eine Idee noch irgendwie im Raum ist, so jetzt reiß dich mal zusammen und lass das Zeug halt weg und dann geht's schon?
Oder? Richtig. Mhm. Also man hört immer mal wieder, also ich habe es auch oft gehört, hättest du mal lieber Alkohol getrunken? Das ist ja immer dieser Spruch, den man oft hört. Und da muss einfach ein bisschen mehr Verständnis bei den Menschen kommen, dass das halt, es ist egal, ob ich Alkohol trinke oder ob ich sonst irgendwas mache, die Suchterkrankung ist die Suchterkrankung.
Ja.
Richtig.
Okay. Ja, was mich jetzt natürlich sehr interessiert ist, du hast es ja quasi ein bisschen angeteasert, dann tritt offensichtlich ein neuer Mann in dein Leben und ihr bekommt dann zwei Kinder.
Richtig, also, genau.
Magst du da mal noch beschreiben, wie sozusagen das dann biografisch weiterging? Also ich fasse nochmal nur ganz kurz zusammen. Dein Ältester lebt in der Pflegefamilie, du kommst mit der Pflegefamilie ganz gut zurecht.
Genau.
Hast monatlich Kontakt oder alle 4 Wochen Kontakt mit ihm, immer einen Tag lang, also auch dann umfangreich. Und dann wirst du aber auch, also dann wirst du nochmal schwanger und dann, ist dann
also
eure Idee?
Mittlerweile Ex-Mann dann kennengelernt schon, als mein großer Sohn noch zu Hause war. Und er hat ihn auch so als Ersatzpapa, sage ich jetzt mal, akzeptiert. Dann ist mein größter Sohn ja in die Pflege gekommen und ich habe meinen mittlerweile Ex-Mann geheiratet und bin dann nochmal schwanger geworden. Allerdings war ich da noch nicht einmal in Therapie und habe bin einfach rückfällig geworden. Das ist ja nun mal einfach normal, relativ normal, dass ein Suchtkranker auch mal rückfällig wird. Und dadurch, dass man einmal in dieser Jugendamt-Beobachtungsspirale drin ist, da ist man den Rest seines Lebens drin, das ist einfach so. Und dementsprechend kam das dann, dass quasi mein zweiter Sohn und auch mein dritter Sohn dann in die Pflege gekommen sind, genau.
Das heißt, Sie sind sofort in Pflege gekommen?
Genau, sofort. Mhm. Also mein mittlerer war kurzzeitig nochmal zwischendurch, also ich war dann in Therapie, als der mittlere geboren worden ist und bin dann aber nach der Therapie nochmal rückfällig geworden und er war zwischendurch knapp 6 Monate zu Hause und ist dann aber wieder in die Pflege gekommen.
Mhm. Okay. Und kannst du das aus heutiger Sicht verstehen? Würdest du auch sagen, ja, die Bedingungen unter der Suchterkrankung und meinem Konsum waren untragbar, das ging tatsächlich nicht, oder kommst du zu einem anderen Ergebnis?
Also es ist, also letztendlich ist es so, dass als meinen Kindern theoretisch an nichts gefehlt hat, also die sind immer in den Kindergarten gegangen und auch mein Großer dann in die Schule, die ärztlichen Untersuchungen sind alle gelaufen, aber am Ende des Tages ist es nie gut, wenn Kinder in Familien leben, wo dauerhaft welches Suchtmittel auch immer konsumiert wird. Mhm. Definitiv. Mhm.
Mhm. Aber du würdest jetzt schon sagen, also deine Aufgaben als Sorgeberechtigte, als Mutter, als jemand, der einen Säugling versorgen und pflegen muss, dem konntest du nachgehen oder war das eigentlich, also so verstehe ich dich jetzt, das
ja, hast du eigentlich hingekriegt? Ja, ich konnte dem auf jeden Fall nachgehen, kann ich auch immer noch. Mhm. Aber letzten Endes ist es natürlich nicht gut, wenn deine Kinder in den Kinderzimmern schlafen und du irgendwas auch immer konsumierst, mhm, währenddessen sie schlafen. Also ich, im Nachhinein, auch wenn Schmerz, war das gut, dass die Kinder in die Pflege gekommen sind, weil ich halt einfach noch nicht so weit war, dass ich abstinent leben konnte.
Mhm. Okay, ja. Und wie, also jetzt sind die Väter sind nicht da, aber kannst du einmal sagen, wie war das für deinen Ex-Mann? Also wie war die Situation für den, als die Kinder?
Also den Vater von meinem Ältesten, der hat selber eine Suchterkrankung. Da kann ich auch tatsächlich nicht sagen, wie es ihm danach oder währenddessen ging, weil wir gar keinen Kontakt haben, weil ich das auch nicht kann. Mhm. Der Vater von den beiden Kleineren, wir haben ja die Besuchskontakte tatsächlich bis heute auch immer noch gemeinsam, also es funktioniert auch. Mhm. Selber hat er auch konsumiert, allerdings nicht in dem Umfang. Und natürlich, was auch richtig ist, hat er mir den großen Vorwurf gemacht, weil letzten Endes ich ja diejenige war, die im Fokus auch stand fürs Jugendamt. Aber ich glaube, der ist jetzt nicht mehr im klassischen Sinne böse auf mich, aber er weiß schon, dass wenn ich diese Suchterkrankung nicht hätte, dass das dann alles anders gelaufen wäre. Vielleicht wären wir auch trotzdem nicht mehr zusammen, aber die Kinder wären zumindestens bei mir oder bei ihm und wir würden uns das sozusagen teilen, das Sorgerecht. Ja,
verstehe. Wie sehr beschäftigt dich das in deinem Alltag, dass die Kinder nicht bei dir leben? Ist das ein Dauerthema oder ist das eher auch was, wo man sagt, naja, das ist halt einfach anders, als wir das ursprünglich geplant haben?
Also es gibt ja zwei Dinge. Einmal das, was in meinem Kopf passiert. Das ist natürlich schon so, dass ich mir immer wieder denken, wie wäre mein Leben, wenn meine Kinder dauerhaft bei mir wären? Und vor allen Dingen, wie würden die Kinder das empfinden, wenn sie dauerhaft bei mir wären? Allerdings muss ich sagen, ich bin relativ offen damit. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir einen neuen Job suche, dann sage ich natürlich nicht, dass meine Kinder wegen meiner Suchterkrankung nicht bei mir sind. Ich sage, ich habe Kinder, aber die sind versorgt, damit ich da keine Probleme bekomme. Und es gibt natürlich immer mal wieder so, ich sag mal sowas wie Weihnachten zum Beispiel. Also mein Großer ist mittlerweile Weihnachten schon bei uns, aber die anderen beiden halt nicht. Das sind so Tage, wo man sich so denkt, das ist ein bisschen komisch, wenn die Kinder nicht bei einem sind. Aber dadurch, dass ich super guten Kontakt zu allen Pflegeeltern beziehungsweise Erziehungsstellen habe, gibt es kein Geburtstag, wo ich nicht einen Anruf kriege von den Kindern oder irgendwie eine Videobotschaft. Es gibt auch keine Feiertage, wo ich nichts von den Kindern höre. Aber das habe ich auch nur. Ich weiß, dass das nicht normal ist, weil ich einfach mit den Pflegeeltern super gut klarkomme.
Ich glaube auch, dass es nicht normal ist, nach allem, was ich weiß. Mhm. Und gleichzeitig denke ich, aber kompliziert ist es eigentlich auch nicht.
Nee.
Ne? Also es ist, dass man weiß, dass das bedeutsam ist, das finde ich, kann man doch mit wenig Empathie nachempfinden.
Absolut.
Also so, das ist irgendwie sehr, glaube ich, insgesamt übrigens in den Hilfen zur Erziehung, diese Phase Weihnachten beispielsweise oder auch so Ferienzeiten und so.
Genau.
Ne? Das sind, glaube ich, so sehr besondere Momente, wo man einfach nochmal darauf gestoßen wird, dass man merkt, ach ja, bei uns ist was anders. Mhm. So, und das tut manchmal richtig weh. Und das ist auch nicht auf einmal weg, sondern das kommt einfach immer mal wieder. So.
Und das muss man auch den Kindern, also je nach Alter entsprechend, irgendwie so ein bisschen nahe bringen. Also mein Großer ist ganz offen damit. Der erzählt auch in der Schule, ich wohne nicht bei meiner Mama, sondern ich wohne bei meiner Pflegemama und das ist auch in Ordnung so. Und er erzählt dann auch, wenn er bei uns war am Wochenende und so, für den ist das ganz normal. Aber der war halt auch 6 Jahre bei mir.
Ja.
Bei den anderen beiden ist es ein bisschen was anderes.
Mhm.
Und die sagen tatsächlich zu ihren Pflegemüttern auch Mama, allerdings mit dem Vornamen dahinter. Und zu mir sagen sie nur Mama. Das war am Anfang sehr schwierig für mich. Ganz, ganz schwierig, aber mittlerweile denke ich, warum nicht? Die haben halt 2 Mamas oder 2 Papas und haben halt vielleicht 4 Omas oder 3 Opas. Das ist in Ordnung, aber man muss den Kindern auch einfach die Möglichkeit lassen, da anzukommen, wo sie sind.
Mhm.
Ja.
Ja, das ist, glaube ich, ein Riesenthema für auch die Pflegeeltern und auch die Eltern. Also wie wird wer genannt?
Genau.
Und natürlich ist für die Kinder auch ein Riesenthema. Ne? Mhm. Das ist ja, die haben sich das ja auch nicht so ausgesucht
und
müssen aber plötzlich damit zurechtkommen, dass wenn sie das eine sagen, plötzlich die eine Person etwas reserviert aus dem Fenster guckt oder vielleicht auch mitkriegt, das passt meiner leiblichen Mutter jetzt überhaupt nicht. Und da sind wir, glaube ich, bei einem spannenden Punkt, nämlich diesem, wie nennen wir uns eigentlich gegenseitig?
Mhm.
Wir haben mal versucht, hier auch von, also sozusagen in der Fachdiskussion, die wir ja hier von Institutsseite auch versuchen mitzugestalten, den Vorschlag zu machen, lasst uns doch vor allem die Kinder entscheiden, wer wie genannt wird.
Mhm.
Und weil um die geht's letztlich, ne? Die müssen das irgendwie ganz gut auch verpacken, was da mit ihnen los ist. Und den Erwachsenen können wir es dann erklären. Also warum der Titel, der Name oder so, also wie wir es jetzt genau machen. Aber was wir nicht richtig finden, ist, wenn von außen das vorgegeben wird.
Genau.
Wenn sozusagen die Fachkräfte vom Jugendamt dann sagen, du bist übrigens ab jetzt die Bauchmama.
Ja.
Wir nennen dich jetzt, also du bist jetzt seine Bauchmama.
Mhm.
Wenn er selber sagen würde, oh, das wäre für mich irgendwie ein passender Begriff, würde ich sagen, ja, dann lass uns mal drüber nachdenken. Aber das ist nichts, was die Fachkräfte vorgeben können.
Finde ich auch, das stimmt. Ich persönlich, und ich habe auch ja nun schon mit einigen anderen leiblichen Eltern gesprochen, die in ähnlichen Situationen sind, was ganz schlimm, also was sich für uns schlimm anfühlt, und tatsächlich weiß ich, dass ich mein Großer damit auch überhaupt gar nicht identifizieren kann, ist dieses Wort Ursprungseltern.
Mhm.
So, der Große ist ja nun relativ spät in die Pflege gekommen, für den ist es gar kein Thema. Und die beiden Kleinen sagen tatsächlich zu den Pflegemüttern Mama mit dem Vornamen und zu mir nur Mama. Das war am Anfang schwierig, das tat auch sehr weh. Aber mittlerweile kann ich da gut mit umgehen, weil ich einfach merke, dass es den Kindern damit gut geht. Die haben, also ich weiß, dass meine beiden Kleinen einfach so sind, die haben 2 Mamas und die haben 2 Papas und fühlen sich damit auch total gut. Und wenn die Kinder sich damit gut fühlen, dann fühle ich mich auch damit gut. Mhm. Das ist halt ganz wichtig. Ja.
Ja, ich glaube, das macht einen riesen Unterschied, ob du die Mama bist und da ist noch eine Mama, aber die nehmen dich überall mit hin, du darfst mitentscheiden, die binden dich ein und du darfst sozusagen deinen Senf zu allem dazugeben. Oder ob sich an so einer Begrifflichkeit wie Mama oder plötzlich ein anderer Begriff so deutlich macht, ich habe hier überhaupt nichts mehr zu melden.
Genau.
Ich spiele überhaupt keine Rolle mehr, die sehen mich auch gar nicht mehr. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, einfach ein Riesenunterschied, wie man das gestalten kann. Und zu der Ursprungsfamilie, da würde ich auch gerne noch was sagen, weil uns hat es auch sehr beschäftigt, als wir angefangen haben, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und zwar war für uns irgendwie ein Begriff sehr selbstverständlich in der Fachdebatte, nämlich von Herkunftseltern zu sprechen, also die Herkunftseltern. Und wir haben, nachdem wir dann viele Interviews geführt haben mit Müttern und Vätern, haben wir genau das rausgearbeitet, was du gerade beschrieben hast, nämlich, das fühlt sich gar nicht okay an. Mhm. Also das ist ein Begriff, der ist nur auf die Vergangenheit bezogen, genau. Als hätte ich heute in der Gegenwart, also nichts, hätte ich keine Bedeutung mehr.
Genau.
Und es zeigt irgendwie so, es gibt überhaupt keinen Blick mehr nach vorne in die Gegenwart, womit habe ich es denn hier jetzt eigentlich zu tun? Und haben dann irgendwann den Vorschlag gemacht, so, wenn wir die Eltern richtig verstanden haben, mit denen wir gesprochen haben, dann wäre es denen eigentlich lieber, lasst uns von Eltern und von Pflegeeltern sprechen.
Genau,
den richtig. Pflegeeltern nimmst du ja nichts damit, die sind ja von Anfang an die Pflegeeltern.
Genau.
Und den Eltern musst du aber doch nichts abwerten. Da geht es doch den Pflegeeltern danach nicht besser.
Genau. Also, ja, das ist genau der Punkt. Das ist so dieses Herkunftseltern, das ist so richtig, also man wird, also es fühlt sich so an, als wenn man komplett auf alles, was man falsch gemacht hat, abgestempelt.
In
eine Schublade rein und die Schublade wird auch zugemacht und die wird auch nie wieder aufgemacht. Und das ist schade, weil letzten Endes lieben wir unsere Kinder ja trotzdem. Also trotzdem wir unsere Fehler haben, aber jeder Mensch hat halt Fehler, das ist nun mal so.
Ja, und es reduziert ja auch auf einen Lebensbereich sozusagen,
genau.
Und tut so, als gäbe es keine Entwicklung mehr und tut so, als wäre es nicht auch für die Kinder wahnsinnig wichtig, auch vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal eine ganz intensive Beziehung vielleicht auch aufzubauen, wenn sie das wollen. Ne?
Also ich würde, also was ich grundsätzlich sagen würde, aus meiner persönlichen Erfahrung, sollten die Ämter, die mit solchen Dingen zu tun haben, sich auch mit den Erkrankungen, welche das auch immer sind, psychische Erkrankungen in jeglicher Art, ein bisschen beschäftigen, weil man halt wirklich abgestempelt wird. Ich musste zum Beispiel meinem großen Sohn mit, ich glaube, 8 beim Termin beim Jugendamt mitteilen, warum er nicht bei mir wohnen kann. Und völlig so unvorbereitet. Und ich muss einen 8-Jährigen, brauche ich nichts von einer Suchterkrankung zu erzählen. Also das ist schwierig. Und ich denke, wenn einfach ein bisschen mehr Verständnis aufgebaut wird und auch eine gewisse, ich sag jetzt mal, Toleranz gegenüber Suchterkrankungen, dann würde das allen einiges leichter machen. Mhm. Vor allen Dingen in erster Linie den Kindern wird das einiges leichter machen.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich habe an mehreren Stellen, auch wenn ich mit Eltern im Kontakt war, habe ich den Eindruck gehabt, die meisten von den Eltern haben überhaupt kein Problem damit, dass Klartext mit ihnen gesprochen wird. Also die können damit relativ gut umgehen, wenn jemand sagt so, pass mal auf, also so wie du dich da verhalten hast, so das ist nicht in Ordnung und daran wird jetzt gearbeitet und wir überlegen gemeinsam, was können wir denn jetzt tun?
Genau.
Nach meiner Wahrnehmung, die natürlich jetzt auch eingeschränkt ist, ich habe ja auch nicht in jedem Fall irgendwas mitgekriegt, aber würde ich schon sagen, die meisten können sich da gut drauf einlassen.
Absolut.
Wo die Eltern sich nicht drauf einlassen können, ist, wenn sie als Person abgewertet werden. Also nicht dein Handeln ist ein Problem, sondern du als Person bist plötzlich
richtig,
ein Problem.
Richtig, genau.
Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also da denke ich mir, das würde mir so gegen Strich laufen, wenn ich merken würde, jemand verachtet mich für das, was ich bin und nicht hat eine Kritik an dem, was ich mache. Das ist okay, aber für der ich bin, das finde ich ist so schwierig. Wenn man
das ist dieses, man wird ganz schnell, du bist ja eine schlechte Mutter, wie konntest du nur, denkst du denn gar nicht an dein Kind? Das sind ja so die Dinge, die man hört. Aber wenn sich jemand mit den Hintergründen beschäftigt, merkt er eigentlich relativ schnell, dass er selber vielleicht auch irgendwie ein Ventil gesucht hätte, um das alles zu verarbeiten, was ihm passiert. Und dass das überhaupt gar nichts damit zu tun hat, wie sehr man seine Kinder liebt oder nicht liebt. Also in dem, du weißt, was ich meine, ne? Also das ist so, man wird sofort, wie konntest du das deinem Kind antun? Wieso konsumierst du denn was auch immer? Hast du denn gar nicht an dein Kind gedacht? Wir denken immer an unsere, also ich habe immer an meine Kinder gedacht, aber ich bin halt aus dieser Spirale auch nicht rausgekommen. Mhm. Aber wenn man dann auch abgestempelt wird, kommt man auch schwer, noch schwerer aus dieser Spirale raus. Mhm. Das ist einfach so.
Ja. Also ich glaube, wenn man jetzt erstmal so festhält, es gibt Situationen, da braucht es einen Eingriff von außen, weil es den Kindern nicht gut gehen würde. Mhm. Und wir müssen es dann aber ab dem Moment gemeinsam gestalten und nicht gegeneinander. Also es kann nicht sein, dass dann gegen die einzelnen Parteien, die da involviert sind, gearbeitet wird, sondern wir müssen darüber nachdenken, einmal zum Wohl des Kindes, aber auch, weil die Eltern einen Hilfeanspruch haben, dass sie dabei unterstützt werden, diesen Weg zusammenzugehen. Und nicht, dass man sagt so, ja, muss halt jetzt gucken, wie du klarkommst. Ne? Mhm. Und wenn du jetzt in deiner Suchterkrankung versumpfst, hast du dir das ja selbst ausgesucht.
Genau.
Das ist es halt nicht.
Eben, sondern genau, das ist es. Und ich glaube, also ich weiß, dass es auch schwierig ist, aber der Informationsfluss, der ist halt wirklich auf das Minimalste reduziert. Mhm. Also die haben wenig Mitarbeiter, ich verstehe das auch alles, aber man muss, glaube ich, einfach auch so ein bisschen in die Gesellschaft ein bisschen diese Suchterkrankung, im Allgemeinen ist es auch egal, welcher Suchtstoff es ist, einfach so ein bisschen erklären, warum das so ist. Und das auch, wenn jemand Alkohol trinkt, dann sagt die Gesellschaft, ja, der trinkt halt mal ein Glas Wein. Aber wenn jemand, Kokain konsumiert, dann ist er gleich der ganz Böse und Kriminelle und gehört im Prinzip ins Gefängnis. Aber letzten Endes ist Suchterkrankung gleich Suchterkrankung, egal was du konsumierst. Also auch wenn du nur Zigaretten rauchst, bist du auch suchterkrankt.
Genau, du hast halt im Grunde genommen diesen illegalen Bereich und du hast den legalen Bereich, aber das sind natürlich gesellschaftliche Kategorien, die festgelegt werden und die auch verschoben werden können.
Ja.
Auch das haben wir vor kurzem erst mitgekriegt,
also
dass das möglich ist. Und was ja für uns in unserem, ich sag mal, Arbeitsbereich und der Pflegekinderhilfe, den Hilfen zur Erziehung relevant ist, ist die Frage, wie sehr schränkt es dich als Erziehende eigentlich ein?
Hm.
Also wo hast du sozusagen nicht mehr die Fähigkeit, dich so um ein Kind zu kümmern, wie es eigentlich erforderlich wäre? Oder gelingt dir das sogar mit der Unterstützung, die du
brauchst? Und das ist genau das Problem. Also ich habe ohne Unterstützung, trotz des Konsums, immer alles geregelt gekriegt. Also meine Wohnung war immer sauber, der Kühlschrank war immer voll, mein Kind ist zu allen ärztlichen Untersuchungen gekommen, mein Kind ist immer im Kindergarten oder dann später in der Schule gewesen. Aber am Ende, also jetzt im Nachhinein kann ich nur sagen, das ist nicht gut gewesen, dass ich, trotzdem ich alles hingekriegt habe, immer noch konsumiert habe. Das ist nicht gut fürs Kind. Und das weiß ich auch. Aber man muss einfach, glaube ich, die Unterstützung der leiblichen Eltern ist genauso wichtig wie die Kinder aus solchen schwierigen Situationen rauszuholen. Weil sonst, wenn man die Eltern nicht unterstützt, dann kommen die auch nicht wieder aus diesem Sumpf raus. Ne? Das ist halt einfach so. Und suchterkrankt ist man halt ein Leben lang. Und wenn man aber den Eltern hilft, irgendwie mit Therapien oder mit Gesprächen und auch Gesprächen mit den Kindern, wenn die alt genug sind. Ich glaube, da könnte ganz, ganz, ganz viel anders laufen.
Ja, okay. Ich würde gerne einmal so ein bisschen thematischen Sprung mit dir machen. Und zwar würde ich gerne mit Blick auf die Pflegeverhältnisse, die du ja jetzt kennst und zu denen du ja irgendwie auch mit dazugehörst, weil du ja in einem engen Kontakt mit deinen Kindern und den Familien bist, würde ich gerne einmal fragen, gibt es so Wünsche, Hoffnungen, Ziele, die du mit diesen drei Pflegeverhältnissen verbindest? Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, ja, das sind meine Wünsche, das sind meine Ziele?
Definitiv. Also ein Wunsch wäre, bei meinen Kindern ist es jetzt zu spät, aber für die Zukunft, dass es irgendwie möglich gemacht wird, dass Geschwister in eine Familie kommen. Meine Kinder sind jetzt alle drei bei verschiedenen Pflegeeltern. Es ist jetzt so, dass es möglich ist, dass die Kinder sich sehen ab und zu. Aber ich finde, letzten Endes ist es so, es sind alles drei Geschwister. Und theoretisch, finde ich, sollten die alle drei in einer Pflegefamilie sein. Damit die einfach, sie sind halt Geschwister, ne? Und so sehen sie sich selten. Und ich finde das, ich finde das nicht in Ordnung. Mhm. So, das ist, ich finde, man muss irgendwie versuchen, in Deutschland, glaube ich, erstmal muss man versuchen, mehr Familien dazu zu bekommen, Pflegekinder aufzunehmen und dann zu schauen, dass man zumindest Geschwisterkinder beieinander oder nah beieinander behält. Weil das ist schade, wenn die sich halt einfach über Jahre gar nicht sehen.
Ja, verstehe. Ist ja auch eine wichtige Debatte, die auch geführt wird. So, wie machen wir das eigentlich? Ich gab ja lange Zeit auch die Überzeugung, die müssen wir immer trennen, wenn immer möglich, damit die sich sozusagen nicht gegenseitig an das erinnern, was sie in ihrem System früher erlebt haben. Und dann wurde das in der Folgedebatte natürlich auch abgelöst mit der Idee, naja, das Problem ist eher, wir haben zu wenig Familien, die das leisten können, mehrere Kinder aufzunehmen. Aber die Frage ist einmal, was brauchen dann vielleicht die Pflegefamilien an zusätzlicher Unterstützung, damit sie das hinkriegen könnten, Geschwisterkonstellationen aufzunehmen? Und wie in deinem Fall, was du jetzt beschrieben hast, wenn schon nicht zusammen leben können, was machen wir denn dann, um den Kontakt und die Beziehung aufrechtzuerhalten und vielleicht auch zu intensivieren, damit die wissen, nee, ich bin nicht allein, sondern ich habe irgendwie leibliche Kinder, leibliche Geschwister und ich habe auch vielleicht mittlerweile soziale Geschwister in meiner Pflegefamilie gefunden. Ne?
Richtig. Also ich, bei mir, wie gesagt, bei mir läuft es ganz gut, weil wir einfach super in Kontakt miteinander sind und weil wir auch den Kindern jeweils immer Fotos von ihren Geschwistern oder von ihrer, jetzt sage ich selber, Ursprungsfamilie Fotos gezeigt haben, läuft es relativ gut. Allerdings muss ich wirklich sagen, hätte ich es wirklich besser gefunden, wenn zumindest die beiden Kleinen, nachdem sie zusammen in der Übergangspflege waren, zusammen in einer Pflegefamilie gelandet wären. Aber das ist die Schwierigkeit, dass wir nicht genug Pflegefamilien haben und die auch nicht diese Aufnahmemenge haben, sozusagen. Richtig.
Mir ist gerade noch ein kleiner Gedanke am Rande gekommen, als du nochmal Ursprungsfamilie gesagt hast, ich bin mit dem Begriff Herkunftsfamilie, ne, den habe ich bisher ziemlich unkritisch selber genutzt und ich will dir kurz sagen, warum. Weil ich selber auch sage, ich habe auch eine Herkunftsfamilie und jeder hat eine Herkunftsfamilie und irgendwann gründet man vielleicht eine eigene, neue Familie. Deshalb ist das, wo ich herkomme, so habe ich das immer verstanden, meine Herkunftsfamilie. Und ich wollte aber jetzt zur Sicherheit einmal nachfragen bei dir, ist es aus deiner Sicht legitim oder ist es immer noch was, also hat es immer noch eine verletzende Seite?
So? Also wenn ich von meiner Herkunftsfamilie spreche, dann irgendwie nicht, da hast du schon recht, das ist irgendwie mehr so, ich bin halt in der Herkunftsfamilie groß geworden. Allerdings würde ich das nicht schön finden, wenn meine Kinder von mir als ihre Herkunftsfamilie sprechen. Das ist so ein bisschen, das ist der Unterschied. Aber ich bin auch mein Leben lang bei meiner Herkunftsfamilie gewesen und immer noch. Ich glaube, das muss man so ein bisschen differenzieren. Aber am Ende des Tages, wenn eines meiner Kinder meine Familie als Herkunftsfamilie bezeichnen möchte, dann ist das auch in Ordnung für mich. Ne, aber ich, so von außen finde ich das nicht so schön, ja, wenn man als Herkunftsfamilie bezeichnet wird, ja.
Ja, wir haben in den Fachdebatten, die wir führen, ne, da haben wir das dann manchmal, dass wir sagen, wir haben die Pflegefamilie, wir haben die Herkunftsfamilie, dann haben wir sie gut voneinander sozusagen getrennt. Wenn wir sagen, wir haben die Pflegefamilie und die Familie, dann finde ich, ist nicht so ganz offensichtlich, wo lebt denn das Kind jetzt eigentlich?
Genau, ja, so, gut, das stimmt.
Aber ich finde es trotzdem wichtig, da nochmal drüber nachzudenken und auch solche, ja, wie so Irritationen, die dann deutlich werden, auch nochmal zu begreifen und zu verstehen, was ist denn das Problem eigentlich damit?
Also man muss schon, wenn die Kinder relativ klein noch sind, muss man denen halt die Möglichkeit geben, irgendwo auch anzukommen. Und so wie das vielleicht tut als leibliche Mutter, auch eventuell die Pflegemutter halt Mama nennen zu dürfen. Aber wichtig ist halt, glaube ich, dass die Kinder immer noch sehen oder gezeigt bekommen, das ist deine, in Anführungsstrichen, Bauchmama oder das ist auch deine Mama. Also mittlerweile bin ich so, dass ich, also meine Kinder haben halt zwei Mamas und zwei Papas und haben halt vielleicht vier Omas anstatt eine oder zwei Omas. Mittlerweile bin ich da ganz gut mit, aber das muss auch über Gespräche laufen und über Kennenlernen und dass man vielleicht auch so ein bisschen, und die Kinder müssen auch, ich glaube, ganz wichtig ist, dass die Kinder merken, dass man Also dass die Pflegeeltern und die leiblichen Eltern sich auf einer gewissen Basis gut verstehen. Weil wenn das nicht so ist, Kinder merken sowas, dann sind Kinder auch schnell, dann wissen die ja gar nicht, was soll ich jetzt machen. Soll ich, darf ich jetzt überhaupt meine Pflegemama lieben, ohne dass meine leibliche Mama böse mit mir ist? Und darf ich überhaupt irgendwas erzählen, was ich Tolles gemacht habe, ohne dass das jeweils der andere irgendwie falsch versteht oder irgendwie schlecht auffasst? Das, und dafür muss man halt reden. Und das ist das, was für mich an erster Stelle stehen sollte. Also Gespräche zwischen Pflegeeltern und leiblichen Eltern, gerne im Beisein von irgendwelchen Ämtern oder irgendwelchen Organisationen. Aber diese Gespräche sind ganz wichtig, weil sonst haben die Kinder gar keine Möglichkeit, irgendwie irgendwo anzukommen. Wenn die merken, dass die Pflegeeltern und die leiblichen Eltern sich nicht verstehen, dann wird dieses Kind niemals zur Ruhe kommen können.
Okay. Ich würde gerne mit dir ein Frage-Antwort-Ping-Pong machen. Mhm. Ja? Gucken wir mal, wie lang die Antworten sind. Ich vermute nicht so lang, aber vielleicht ist es doch länger, als ich einschätze. Als ich mein Kind zum ersten Mal wieder getroffen habe, nachdem es weggegangen ist, also als es in die Pflegefamilie gegangen ist, was hat geholfen? Also was hat dir geholfen, als du es zum ersten Mal deinen Sohn wieder gesehen hast?
Tatsächlich die wiedergewonnene körperliche Nähe. Also dieses, was wir vorher schon hatten, dieses Kuscheln und sich in den Arm nehmen und so, das, glaube ich, hat uns beiden sehr geholfen.
Zu spüren, dass es deinem Kind bei einer anderen Familie gut geht, ist ja wahrscheinlich sowohl als auch von den Gefühlen.
Ja, ne? Also die übergangsfähige Familie von meinem Großen, da ging es ihm nicht so gut. Dementsprechend war das noch ein bisschen schwieriger. Aber jetzt mittlerweile ist das für mich sehr erleichternd und auch das baut mich total auf, dass meine Kinder glücklich sind, da wo sie sind. Richtig.
Das finde ich übrigens, hat ja eine unglaubliche Größe, ne? Also so zu sagen, hier geht es gerade nicht um mich, sondern es geht um das Glück dieser Kinder. Mhm. Und ich weiß, denen geht es jetzt gut und das ist das Wichtigste.
Richtig.
So, ne? Oder auch zu erkennen, okay, ich kann das gerade nicht so leisten und deshalb bin ich einverstanden, wir gehen jetzt einen anderen Weg. Ne? Auch wenn es nicht meiner Idealvorstellung entspricht, ne? Aber trotzdem bin ich damit einverstanden. Also das muss man ja erstmal hinkriegen, finde ich. Also das heißt, für mich steckt da unglaublich viel Anerkennenswertes drin, wo man so denken muss, meine Güte, was für eine Leistung ist das eigentlich, was man da geschafft hat?
Auch. Hat auch lange gedauert, muss ich auch sagen. Also es war auch nicht von einem Tag auf den anderen, sondern es hat tatsächlich lange gedauert und auch, wie gesagt, viele Gespräche mit der Pflegemama jetzt von meinem Größten und mit den jeweiligen Institutionen, die damit zu tun haben. Wenn diese Gespräche wirklich stattfinden, dann ist das durchaus möglich, damit ins Reine zu kommen. Ich sag das mal so.
Mhm. Okay. Du hast ja eine neue Art von Muttersein entwickelt, als die Kinder weg waren. Ne? Mhm. Also ist ja anders, Mutter zu sein, wenn die Kinder immer um dich rum sind, als wenn sie auf einmal weg sind. Mhm. Was hat dabei geholfen?
Ich glaube, tatsächlich hat auch da geholfen, dass ich relativ schnell, relativ offen mit meiner Umgebung, mit der Situation umgegangen bin. Also ganz klar gesagt habe, so, meine Kinder sind nicht bei mir, ich habe eine Krankheit, eine anerkannte Krankheit, das muss man auch mal so sagen. Und ich sehe meine Kinder aber regelmäßig und meinen Kindern geht's gut. Das ist immer das, was mir geholfen hat, ist immer, wenn ich gesehen habe, dass es meinen Kindern da, wo sie sind, gut geht. Ich habe allerdings auch zu allen Übergangspflegestellen nach wie vor Kontakt. Auch wenn die Kinder nicht mehr da sind, okay. Aber ich habe nach wie vor Kontakt zu den Übergangspflegestellen, auch regen Kontakt tatsächlich. Wir telefonieren, wir treffen uns. Und ich glaube, das ist ganz gut, um da selber mit zurechtzukommen.
Warum hast du Kontakt zu denen gehalten?
Weil die sich super um meine Kinder gekümmert haben. Genau, richtig. Und weil wir einfach auch menschlich ganz gut harmoniert haben miteinander. Und weil die auch alle, aber ich habe auch wirklich Glück, mich nie abgewertet haben. Also die haben nie gesagt, ja, aber hier, du bist aber schuld, warum dein Kind bei uns ist. Sondern die haben das einfach so angenommen, haben gesagt, okay, du bist erkrankt, was auch immer. Es gibt auch andere Eltern, die keine Suchterkrankung haben, aber sich trotzdem nicht um ihre Kinder kümmern können. Aber ich wurde nie abgewertet und das war mir immer ganz wichtig und dementsprechend habe ich auch noch mit allen guten Kontakt.
Okay. Im Sport sagt man ja immer, Glück ist Können.
Genau.
Also vielleicht liegt auch was in dir begründet, ne? Also könnte zumindest auch mit ein Faktor sein. Ne? Dass man immer nur Glück hat bei der Auswahl von Pflegeeltern, halte ich fast für unwahrscheinlich.
Ja.
Aber vielleicht hast du auch eine Art, die es dann Pflegefamilien, Pflegeeltern auch leichter macht als bei anderen Müttern und Vätern.
Das kann sein.
Ich mir vorstellen. Mhm. Ja. Okay, erstes Hilfeplangespräch. Kannst du dich dran erinnern?
Ja, ich kann mich dran erinnern. Das war allerdings sehr, sehr schwierig, weil wir so ein, also mein Größter hat dann ja einen Vormund bekommen und das war so ein ganz alter Mann, der quasi kurz vor Rente war und der also nur geradeaus geschaut hat, kein links, kein rechts, kein was wäre wenn oder warum oder irgendwas, sondern der hat einfach nur, deswegen war das sehr, sehr schwierig und es hat auch sehr lange gedauert, dass ich die Besuchskontakte in kürzeren Abständen bekommen habe und tatsächlich musste der Rest meiner Familie, also meine Mutter und meine Großeltern, richtig mit Anwalt vor Gericht gehen, damit sie den Großen sehen können. Das war ein bisschen schwierig. Mittlerweile, die Hilfeplangespräche sind gut, wenn sie denn stattfinden.
Okay, das ist ein kleiner zynischer Hinweis darauf, dass es auch oft nicht stattfindet.
Genau.
Was hilft dir bei Hilfeplangesprächen? Was kannst du da machen, damit du da gut mitmischen kannst?
Tatsächlich setze ich mich zu Hause hin und überlege, was ist jetzt das, was für die Jungs jeweils und für mich sich gut anfühlt. Und ich spreche tatsächlich, ich glaube, wir dürfen das gar, ich weiß gar nicht, ob wir das dürfen, aber wir machen es trotzdem. Ich spreche tatsächlich mit den Pflegeeltern tatsächlich vorher drüber, was ist denn jetzt für die Kinder gut? Sollten wir die Besuchskontakte kürzere Taktung einführen oder vielleicht auch nicht, weil, keine Ahnung, weil er gerade in den Kindergarten kommt oder in eine neue Schule oder irgendwas. Das hilft mir, dass ich einfach gucke, was sagen auch die Pflegeeltern, wo die Kinder halt den größten Teil ihrer Zeit sind und was ist mein Wunsch und dann gucken wir, eigentlich finden wir immer ganz guten Mittelweg und das läuft eigentlich immer ganz gut. Aber wie gesagt, die finden halt nicht so statt, wie sie stattfinden sollten. Und das ist was, wo ich sage, das geht meiner Meinung nach gar nicht. Also ich kann mal kurz sagen, wir haben bei meinem Kleinsten 1,5 Jahre auf ein Hilfeplangespräch gewartet. Bei den Mittleren sind es jetzt mittlerweile 2,5 Jahre. Und bei dem Großen waren es irgendwie auch 1,5 Jahre, dann hat es stattgefunden und das ist jetzt aber auch schon wieder ein Jahr her. Und das ist was, wo ich ganz ehrlich sagen muss, das funktioniert nicht.
Nee, das geht auch nicht.
Also aber das ist, klar, ich mache das auch den jeweiligen Mitarbeitern des Jugendamts nicht zum Vorwurf, aber das funktioniert nicht. Letzten Endes haben die Kinder ein Recht auf ein Hilfeplangespräch, ich möchte behaupten, 2x im Jahr.
Ja, ist ein bisschen unterschiedlich geregelt, aber es gibt
von den Bundesländern her, aber drei Jahre oder 2 Jahre dazwischen finde ich sehr grenzwertig.
Ja, also ich kenne auch nur die Regelung mindestens 1x im Jahr, eher 2x im Jahr, aber länger geht nicht.
Genau.
Und ich meine, Sie haben ja, also es sind ja Situationen, wo man dann nachher überhaupt nicht mehr weiß, woran arbeiten wir jetzt hier eigentlich.
Genau,
zusammen,
richtig.
Ne? Und wo geht die Reise hin?
Richtig. Und dann würde ich es halt auch, also ich sag mal so, wir hatten bis die Mitarbeiterin langfristig krank geworden ist, eine Mitarbeiterin für alle 3 Kinder, die auch meine Geschichte kennt und auch die Geschichte der Kinder. Und wenn die natürlich wegfällt, jetzt haben wir 3 Mitarbeiterinnen für 3 Kinder und das finde ich schwierig. Mhm. Ne? Also das weiß man ja auch im normalen Berufsleben. Eigentlich ist ganz gut, wenn der Herr Müller weiß, was er zu machen hat und der Herr Schulze auch. Aber wenn jetzt quasi, also eine Familie, aber drei Sachbearbeiter, wird es schwierig.
Ja, verstehe. Letzte Frage an der Stelle jetzt. Diese Kontaktregelung, die ihr habt, ne? Also du jetzt mit drei Kindern, wie erlebst du die gerade? Also sind die sehr unterschiedlich, sind die ähnlich und was tut dir dabei gut und was hilft dir, diese Kontakte gut zu gestalten?
Also tatsächlich sind die total unterschiedlich. Also mein Großer ist mittlerweile jedes Wochenende bei uns, meine Mutter wohnt bei mir mit im Haus. Der Mittlere, den sehen wir alle drei Wochen. Das hat aber auch demzufolge zu schulden, dass die Pflegemutter noch ein anderes Pflegekind hat. Und den Kleinsten sehen wir alle 14 Tage. Natürlich würde ich persönlich sagen, am liebsten wäre mir, wenn ich alle einmal die Woche sehen würde. Aber das ist halt auch schwierig zu wuppen. Und ich gehe in den Kindergarten, die Kleinen, der Große geht in die Schule. Aber ich würde es besser finden, vor allen Dingen würde ich es gut finden, wenn es auch mal Termine geben würde, wo alle drei sich sehen können. Ich muss noch nicht mal dabei sein. Also das sage ich auch nach wie vor, ich muss nicht dabei sein. Ich finde es einfach schön für die Kinder, wenn die sich mal sehen. Ja.
Okay, vielen Dank. Wollen wir eine Pause machen? Mhm. Alles klar, dann machen wir das. Ja. Okay, Sabrina, ich würde gerne mit dir noch über aktuelle Anforderungen und Entwicklungen innerhalb der Pflegekinderhilfe sprechen, weil ich die besondere Perspektive, die du mitbringst, da echt auch sehr interessant finde und gespannt bin. Ja, sind es Themen, wo du sagst, ja, da kann ich was zu sagen. Vielleicht sind auch welche bei, wo du sagst, keine Ahnung, bin ich jetzt auch nicht so sicher.
Okay.
Aber vielleicht können wir uns das mal angucken. Und zwar gibt's ja so eine Entwicklung, dass die Kinderrechte und das Thema Kinderschutz in der Pflegekinderhilfe zunehmend Beachtung finden. Das heißt, in Zukunft muss zum Beispiel jedes Jugendamt und muss jeder freie Träger, der in dem Bereich tätig ist, Kinderschutzkonzepte für die Pflegekinderhilfe auch bereithalten. Und wir arbeiten da zum Teil dran mit, hier im Rahmen dieser Qualitätsoffensive in Nordrhein-Westfalen, wo wir mit den Jugendämtern und freien Trägern eng zusammenarbeiten. Und man merkt, ganz viel ist es Informationsarbeit, Sensibilisierung auch der Pflegeeltern, der Kinder selbst und, wie ich finde, noch zu selten auch Sensibilisierung der Eltern, weil ich glaube, dass die auch eine wichtige Rolle an der Stelle spielen könnten. Und deshalb würde ich gerne mal so ein paar Punkte mit dir in den Blick nehmen. Und der erste, den ich interessant finde, ist: Was glaubst denn du eigentlich, was muss denn eine Pflegefamilie eigentlich richtig gut können?
Also ich glaube, in erster Linie ist es wichtig, dass eine Pflegefamilie sich unter anderem darüber bewusst ist, dass das durchaus sein kann, dass das Kind nicht bei ihnen bleibt. Ich habe also durch diverse Gespräche mitbekommen, dass das auch nicht unbedingt so normal ist. Also dass es Pflegefamilien gibt, die wirklich Probleme damit haben, wenn es um Thema Rückführung geht zum Beispiel. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, das kann ich nur immer wieder sagen, ist der Kontakt zwischen den leiblichen Eltern und den Pflegefamilien. Gerne mit Unterstützung von freien Trägern oder vom Jugendamt. Aber ich denke, wenn der Kontakt zwischen den leiblichen Eltern und den Pflegefamilien nicht ist, dass es dann auch schwierig ist, auf die Kinder einzugehen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo ganz, 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 ganz stark angesetzt werden muss.
Also um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, was ich wichtig finde dabei, ist einmal, dass die Pflegeeltern verstehen müssen, es kann sein, dass das Kind nicht für immer und ewig bei ihnen ist. So, das ist ein wichtiger Punkt. Und dass die Zusammenarbeit mit der leiblichen Familie einfach auch wichtig ist.
Genau, also ich bin mit den Pflegeeltern meiner Kinder so, dass die auch wissen, wo die Problematik ist. Ich verstehe auch, dass sie das nicht unbedingt in jeder Situation wissen müssen. Aber ich denke auch, wenn die Pflegefamilien wissen, was so dahinter steckt, dann funktioniert die Zusammenarbeit einfach auch besser. Das ist einfach so.
Okay. Sabrina, woran erkennst du eine richtig gute Fachkraft?
Hm. tatsächlich würde ich sagen, ich erkenne gute Fachkraft daran, dass sie nicht bewertet oder auch abwertet. Also das ist einfach so. Also ja, das ist es.
Ja, spannend. Wir haben ein Phänomen beobachtet bei unseren Interviews, die wir eher in so Forschungskontexten führen. Das heißt, die Menschen, die mit uns sprechen, da passiert ja nachher nichts mit in ihrem Leben. Also da wird ja nicht irgendwie von Jugendamtsseite eine Intervention kommen oder nicht, sondern wir werten die Sachen aus. Und was wir festgestellt haben, ist, wir hören ganz viel zu, ohne das zu kommentieren. Und das scheint etwas sehr Seltenes zu sein in unserer Gesellschaft, weil eigentlich jeder denkt, er könnte irgendwas irgendwo zu sagen, ob er Ahnung hat oder nicht.
Genau, richtig.
Das ist eigentlich spannend, ne? Dass man, ist ja eigentlich ganz leicht zu sagen, weißt du was, ich schenke dir mal ein Ohr, ich höre dir einfach mal zu. Und die, denen gerade zugehört wird, sagen danach, oh, das war richtig super.
Ja,
das hat total gut getan, dass mal jemand nur zugehört hat.
Vor allen Dingen, weil man einfach, also meiner persönlichen Sicht ist es einfach gut, wenn ich sagen kann, was meine Problematik ist, ohne Angst zu haben, danach in irgendeine Schublade gesteckt zu werden oder halt, man ist dann immer in dieser Geschichte drin. Das ist halt so ein bisschen schwierig, ja.
Okay, was du jetzt gerade beschrieben hast, da ging's ja jetzt stark nochmal darum, also wie gehen die Fachkräfte dann auch in so einer vielleicht auch ersten Situation mit den Eltern um, wie begegnen sie einander? Aber zweite Frage für mich wäre noch, was müssen Fachkräfte denn eigentlich tun, um Eltern gut ins Boot holen zu können? Also sozusagen nicht nur dieser erste Moment der Begegnung, sondern was kann ich denn aktiv tun, damit es dir als Mutter oder Vater leichter fällt, auch mit dabei zu sein und sich mit einzubringen, weil das fällt ja einigen super schwer.
Total schwer. Ich glaube, zuhören ist einfach wichtig und vielleicht auch sich ein bisschen, ich sag mal, das macht ja jeder im normalen Leben. Wenn ich irgendwas nicht genau verstehe, dann frage ich Google oder ChatGPT oder sowas. Und wenn ich was nicht verstehe im Zusammenhang mit einem Menschen, dann frage ich doch einfach nochmal nach. Also einfach genug Informationen reinholen und dann kann man sich auch seine Meinung bilden. Aber man darf seine Meinung nicht gleichsetzen mit, das ist jetzt das Nonplusultra. So, ne? Also man kann zu mir sagen, okay, du kannst deine Kinder nicht versorgen, weil du bist suchtkrank, aber suchtkrank ist auch nicht gleich suchtkrank. Ne? Also du hast schon auch zum Beispiel deine Kinder trotzdem gut versorgt, dass es damit nichts zu tun hat, dass sie jetzt gut da sind, wo sie sind. Aber ich glaube, zuhören und sich schlau machen, sage ich jetzt mal, über verschiedene Lebenssituationen ist wichtig.
Ich habe noch was rausgehört oder glaube rausgehört zu haben bei dem, was du gerade gesagt hast, nämlich ein ernsthaftes Interesse.
Genau.
Also das hören wir von den jungen Menschen auch oft, wenn wir mit denen sprechen. Wenn da jemand sitzt, der ernsthaft an mir und meiner Sicht der Dinge interessiert ist, das macht einen riesen Unterschied.
Absolut, absolut. Das ist richtig, ja.
Okay. Gut. Und dann würde ich gerne von dir noch wissen, das ist jetzt ein bisschen auch eine Perspektive auf dich selbst oder auf die Situation von Müttern und Vätern. Was glaubst du denn, was Mütter und Väter gut hinkriegen und lernen müssen, um einen wichtigen Beitrag leisten zu können, wenn ihr Kind in der Pflegefamilie aufwächst?
Das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, das kommt auch immer ein bisschen drauf an, was man allgemein für ein Mensch ist. Aber auch darum, also auch da finde ich andersrum. Also umso mehr geredet wird, umso mehr kann einem geholfen werden. Das denke ich einfach. Und wenn leibliche Eltern mit ihrer Problematik sich selber ein bisschen mehr beschäftigen, können sie auch, glaube ich, andere Menschen, ob das so ein Träger oder Jugendamt sind oder Pflegeeltern, wenn ich selber mit meiner Problematik mich beschäftige, dann kann ich auch andere dazu bekommen, dass sie vielleicht nochmal um die Ecke denken und nicht immer nur geradeaus denken. Dass sie einfach sehen, okay, die liebt ihr Kind zwar, aber die hat halt Problematiken gehabt in ihrem Leben, die Situation gerade, also immer reden. Ich glaube, das würde sehr viel helfen, wenn einfach viel mehr gesprochen wird.
Ich habe, als ich dir eben zugehört habe, habe ich noch gedacht, was bestimmt auch hilfreich ist, wenn Eltern so einen gewissen Punkt auch überwunden haben. Also wenn du hast es so beschrieben, als das hatte ich ja auch nicht vom ersten Tag an, sondern das war ja ein Prozess. Also genau. Das heißt, wenn man sich auch ein bisschen die Zeit nimmt und die Zeit auch kriegt, sich entwickeln zu können,
genau,
um dann wieder vielleicht auch eine wichtige Ressource für die Kinder zu sein und zu sagen, ja, das war am Anfang für mich noch nicht möglich, aber jetzt kann ich das so und jetzt kann, genau, ich wieder einen Beitrag dazu leisten und bin auch vielleicht nicht in erster Linie sauer auf alle, die da mit involviert sind, sondern ich habe verstanden, die mussten auch aufgrund ihrer Verantwortung, die sie in der Situation hatten, mussten die handeln, aber für mich ist die Tür immer offen geblieben und ich, genau, bin da, ich hatte immer die Möglichkeit, da auch wieder hinzukommen.
Das ist, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also es ist ja nun mal so jetzt gerade in der Gesellschaft, dass wenn du einmal in dieser Spirale drinne bist, dass du da auch drinne bleibst. Also es unterhält sich ja keiner mit dir und sagt auch, Mensch, okay, vor 6 Jahren war das noch so, aber jetzt ist die Frau oder der Mann so und so, sondern du bist einmal in dieser Schiene drinne und dann bleibst du da auch drinne. Und ich denke, wenn man einfach da mal so ein bisschen in regelmäßigen Abständen ein bisschen nachhakt, dann wird man sehen, dass sich einige vielleicht nicht, aber einige vielleicht schon auch geändert haben und sich mit ihrer Situation selber befasst haben und auch an sich selber gearbeitet haben. Also das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man einfach nicht in dieser Schublade drin bleibt, wenn man einmal drinne ist.
Zweiter Punkt, der mir noch so durch den Kopf geht an der Stelle ist, ich glaube, die Fähigkeit, irgendwann einen Fokus darauf nochmal klarzustellen als Mutter oder Vater, zu sagen, Moment mal, es geht um dieses Kind und ich will, dass dieses Kind glücklich ist. Und da geht es mir nicht in erster Linie um meine Selbstverwirklichung und alles, was ich da an Themen mit verbinde, sondern mir geht es erstmal darum, sicherzustellen, dass ich als Mutter oder als Vater diesem Kind das Leben nicht noch schwerer mache, als es vielleicht schon gewesen ist, sondern meinen Beitrag dazu leiste, dass es ein glückliches, zufriedenes Leben entwickeln, genau, kann und gesund sein kann. Mhm. So, ne?
Ja, ich glaube, das ist, also wie gesagt, Kinder sind ja im verschiedensten Alter auch gar nicht so, sind ja gar nicht so weit, dass man die Problematik genau erklären kann, aber ich finde schon, dass man jedes dem Alter entsprechend die Kinder auch irgendwo mit einbeziehen muss und die Eltern halt auch. Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn man das ein bisschen fokussieren würde, also dieses ganze Konstrukt, leibliche Eltern, Kinder, Pflegeeltern, Träger und auch Jugendamt, wenn diese Zusammenarbeit ein bisschen besser funktionieren würde, was natürlich schwierig umzusetzen ist, aber ich glaube, dann wäre allen mitgeholfen. Mhm. Und den Kindern wäre dann mitgeholfen, den leiblichen Eltern und auch den Pflegeeltern mit schwierigen Situationen umzugehen.
Mhm. Ja. Ja. Ich habe ja eben gesagt, dieses Thema Kinderrechte und Kinderschutz in der Pflegekinderhilfe nimmt deutlich Fahrt auf. Da ist vom Gesetzgeber auch sind neue Anforderungen gestellt worden. Und was ich mich manchmal frage ist, erstmal hängt ja viel daran an einem Informationsfluss. Also wer weiß eigentlich über was Bescheid? Zum Beispiel, wissen die Kinder eigentlich gut über ihre Rechte Bescheid, um die dann auch einfordern zu können? Oder halten wir die in einer erwachsen geprägten Welt eigentlich von ihren Rechten erstmal weit fern, damit wir sagen können, was sie machen dürfen und was sie nicht machen dürfen? Bei den Pflegeeltern auch manchmal die Frage, was wissen die eigentlich darüber, welche Erwartungen zum Beispiel auch an die Einhaltung von Kinderrechten in Familien relevant ist. Wer darf wo mitentscheiden? Wie lernen wir dieses Mitentscheiden? Und mit Blick auf leibliche Eltern ist mein Eindruck, ist es sogar noch am allerdünnsten. Da wird überhaupt nicht genau darauf geguckt, was müssen wir denn eigentlich den Müttern und Vätern an Informationen sicherstellen, was müssen die wissen über neue Gesetzesentwicklung, damit die auch ihren Beitrag leisten können. Vielleicht auch aus einer Tradition heraus, die erstmal gesagt hat früher, ja, die müssen eigentlich gar keinen Beitrag leisten. Und wir aber ja eigentlich mittlerweile der Meinung sind, doch, natürlich leisten die einen total zentralen Beitrag und dementsprechend müssen sie natürlich auch gut informiert sein. Und da geht es dann um so aktuelle Entwicklungen, wo ich denke, da ist ja wichtig, dass die alle auf dem Stand sind, dass die mitgenommen werden und dass sie sich da auch überhaupt zu verständigen und positionieren können.
Also ich persönlich erfahre ja alles von meinen Kindern, also von, keine Ahnung, von einer Ohr-OP bis zu einer kleinen Erkältung. Aber wenn ich mich mit anderen Eltern unterhalte, ist das halt ein bisschen schwierig. Und ich würde sagen, dass das auch fürs Kind wichtig ist, dass die leiblichen Eltern Bescheid wissen, wenn jemand, wenn das Kind zum Beispiel dauerhaft immer ständig eine Mittelohrentzündung hat oder was weiß ich, schlecht schläft. Also so Kleinigkeiten sollten die Eltern auch wissen. Und Rechte der Kinder, also ich finde, dass das auch ein Recht der Kinder sein sollte, dass die Eltern, also die leiblichen Eltern auch Bescheid wissen, was bei denen im Leben so los ist. Ich erfahre das Gott sei Dank nur so, aber ich weiß, dass das absolut kein Standard ist.
Okay. Sabrina, ich habe 3 Fragen für dich zum Abschluss. Und zwar würde ich gerne bezogen auf 3 unterschiedliche Personen nochmal ganz gezielt bei dir persönlich nachfragen. Fangen wir an mit den Kindern. Was wünschst du dir heute für deine Kinder?
Dass sie weiterhin dort, wo sie jetzt sind, glücklich sind, aber Bescheid wissen, wo ihre Wurzeln sind.
Und was wünschst du dir für die Pflegefamilien, für die Pflegeeltern und vielleicht auch die anderen Kinder, die noch da leben?
Tatsächlich wünsche ich mir für die, dass, was aber auch so sein wird, das weiß ich auch ganz genau, dass sie auch weiterhin, auch wenn die Kinder groß erwachsen oder nicht mehr bei denen sind, dass sie trotzdem noch die Möglichkeit haben, den Kontakt zu den Kindern zu haben.
Okay. Und was wünschst du dir für dich als Mutter?
Das ist ziemlich schwer. Eigentlich wünsche ich mir für mich als Mutter, dass es meinen Kindern gut geht. Das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich bin da mittlerweile ja so weit, dass ich sage, auch wenn die Kinder nicht bei mir sind, Hauptsache den Kindern geht's gut und mir geht's gut mit der Situation. Und mir geht's gut mit der Situation. Ich würde, so wie die Situation bei mir ist, würde ich das allen leiblichen Eltern wünschen. Also der gute Kontakt mit den Kindern, mit der Pflegefamilie, der Informationsaustausch, dass das alles läuft, dann kann auch das Jugendamt 2 Jahre warten mit Hilfeplangesprächen, solange der Kontakt zwischen leiblichen Eltern, Pflegeeltern und den Kindern, solange das rund läuft, braucht das Jugendamt, die können auch alle Urlaub machen dann. Also es ist einfach so.
Ja. Okay. Ich verstehe dich richtig. Wenn die Intensität des Kontakts und der Beziehung, die du zu deinen Kindern und auch zu den Familien hast, wenn die so bleibt, wie sie ist, dann ist eigentlich alles in Butter.
Genau, richtig.
Okay, ja. Okay. Eine klassische Frage zum Abschluss von so einem Gespräch ist, gibt es irgendwas, was du gerne loswerden wolltest und ich habe aber vielleicht die falschen Fragen gestellt und du bist noch gar nicht dazu gekommen, dazu was zu sagen. Fehlt dir irgendwas? Möchtest du noch irgendwas benennen?
Also es gibt eine Sache, wo ich gerade nach der Geschichte, wo wir in Berlin beim Bundestag waren.
Ja, du warst beim Bundestagshearing, genau.
Wir müssen also zusehen, dass es in Deutschland mehr Familien gibt, die Pflegekinder aufnehmen. Das ist einfach, es gibt viel zu wenig Familien, die bereit sind, Pflegekinder aufzunehmen, was auch durchaus berechtigt ist durch gewisse Rentenanspruchssachen und so weiter. Aber ich denke, es muss einfach viel mehr Familien geben, die Pflegekinder aufnehmen, weil das einfach eine schönere Situation ist für Kinder, in einer Pflegefamilie zu sein, als in einem Kinderheim zu sein. Ja.
Okay, vielen Dank. Sabrina, insgesamt nochmal ganz herzlichen Dank dafür, dass du hier gewesen bist, dass du dich mit diesen Fragen auseinandergesetzt hast, bereit warst, mit mir zu sprechen. Ich finde, das war und ist mutig und total richtig und wichtig, dass du das machst und hoffe, dass du noch viele Gelegenheiten dazu haben wirst, auch deine Geschichte öffentlich zu machen, dass man hinsieht und versteht, was steckt eigentlich dahinter, wenn es auch in manchen Familien nicht mehr so weitergeht, wie man es ursprünglich geplant und gedacht hatte. Und in dem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, wünsche dir persönlich alles Gute.
Danke.
Und hoffe, dass wir auch den Zuhörenden einige spannende Impulse jetzt mitgegeben haben und würde sagen, bis bald.
Bis bald. Tschüss. Danke auch, dass ich gehört werden wurde.
Sehr gerne.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.